Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Happy Birthday, Fabian.
Oh, danke.
Bitteschön.
Uwe, wir feiern heute 10-jähriges.
Ja, der Sekt mundet auch sehr.
10-jähriges Bestehen. Wir haben es hart angekündigt. Wir sitzen hier mit der Flasche Sekt.
Die Königin von Schweden hat Grüße übermittelt. Bin sehr dankbar.
Ja, und wir haben heute den italienischen Botschafter zu Besuch.
Ach ja.
Ja, der sitzt hier im Studio und...
Ja. Hat aber leider ist ihm was auf die Stimme geschlagen. Er kann heute leider nicht reden.
Ja. Also ich finde, nach 10 Folgen ist es durchaus angezeigt, ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Uwe, wie geht's dir?
Ja, danke für das Signal, danke für die Zeit. Ich darf sagen, es hat mir bisher viel Freude gemacht. Es war manches improvisierter als ursprünglich gewollt und manches ausgearbeiteter in Anbetracht dessen, dass wir nur so wenig Zeit haben.
Ja.
Ja, das sind natürlich so die Kinderkrankheiten, mit denen so ein großartiger Champions-Podcast eben leben muss, glaube ich.
Aber wir arbeiten dran.
Ja.
Und wenn wir in 8 Folgen dann volljährig werden, dann, glaube ich, steht uns alles offen.
Ich würde es wieder tun.
Ja?
Ja.
Das ist doch was. Wenn man das sagen kann, dann hat man viel richtig gemacht.
Was kannst du denn? Ich muss da ja mal fragen. Du hast ja genauso wie ich auch mit einigen unserer Fans sprechen können in der Zwischenzeit. Was hast du denn so für Feedbacks bekommen?
Ja, ich lese mal eins vor, wenn ich
bitte
darf.
Bitte. Oh.
Und zwar von einem gemeinsamen Freund von uns, der weit, weit weg lebt, in einer großen Stadt mit M und vielen...
Metz.
Nee, größer.
Ah.
Und was mich besonders freut, er ist selber Podcaster und hat auch eine journalistische Ausbildung.
Ja.
Und er sagte mir, hab gerade 2 weitere Popcorn-Pilger gebinged.
Guck an.
Mann, habt ihr Ahnung. Find's echt rasend spannend.
Die kann man auch so weghören, muss man sagen, ne?
Boah, aber das hat mich...
Ich bin sehr stolz
und dankbar. Da bin ich den halben Tag aber auf Wolke 7 geschwebt.
Also jetzt, wo ich das höre, ich weiß nicht, ob ich mit meiner geschwollenen Brust hier durch die Tür wieder rauspasse.
Ja. Aber man muss auch sagen, es hat seinen Preis. Wir sitzen hier seit 10 Folgen im Keller, gucken Filme, haben beide 15 Kilo verloren, weil wir kaum
zugenommen.
Noch nach draußen kommen.
Ja,
wegen der Wassereinlagerung. Uwe, jetzt haben wir uns so viel Zeit gelassen für diesen Schmuh. Wir haben aber auch ein Thema für die Jubiläumsfolge. Und zwar bin ich angesprochen worden von aufmerksamen Hörerinnen und Hörern, dass ich bei der Star Trek-Folge eine Ankündigung gemacht habe, dass wir über etwas sprechen wollen und dieses Versprechen dann nicht eingelöst wurde, weil die Sendezeit um war.
Ja.
Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe davon gesprochen, wie viele Episoden und wie viele Serien es von Star Trek schon gibt und wie viele Kinofilme. Und dann fragtest du, zählt denn auch die Zeichentrick-Comic-Serie dazu? Und dann habe ich gesagt, nein, die habe ich nicht dazu gezählt, aber da reden wir gleich noch von.
Ja, ja.
Weshalb ich das angesprochen habe und weshalb ich der Meinung bin, dass das auch gut in unsere Reihe passt. Denn es gibt bei solchen langfristig laufenden Film- und Fernsehserien wie Star Trek, aber auch bei Star Wars gibt es das. Es gibt das auch bei Harry Potter. Bei Doctor Who auch.
Ja, ne, das ist ja,
bei
ist
Doctor
in den
60ern. Ja, bei, also bei der neuen, also bei den aktuellen Serien wird dieses Konzept strikt abgelehnt.
Ja.
Ja, und zwar rede ich vom Kanon.
Ja.
Gut, also eingefleischte Punkt. Star Trek und Star Wars Fans wissen, wovon ich spreche, wenn jemand sagt, nein, das gehört nicht zum Kanon.
Wir bewegen uns jetzt auch auf dem dünnsten Eis, auf dem wir jemals standen.
Ja, und bei Star Trek ist es so, dass diese Comic-Serie umstritten ist, ob sie zum Kanon gehört oder nicht. Es gibt Sonne und Sonne. Das ist aber jetzt eigentlich für die Folge egal, denn zunächst halten wir fest, es gibt eine Geschichte in einer fiktiven Welt oder in einer fiktiven Zeit, Nehmen wir das Beispiel Star Trek, also in der Zukunft, die Zukunft der Menschheit. Und da um diese Rahmenhandlung spinnen sich also jetzt mehrere Fernsehserien und Kinofilme.
Ja.
Und dann gibt es eine Instanz, wer das konkret ist, da können wir gleich noch drüber sprechen, die sagt, diese Filme und diese Serien gehören zur Geschichte, sind maßgeblich für den Fortlauf der Rahmenhandlung. Während andere Sachen, also es gibt zu Star Trek auch noch Romane, Comicbücher, viel Fanart, also Fans, die selber Geschichten schreiben, sagt, das ist nett und schön, aber gehört nicht zum Kanon. Also ist nicht maßgeblich für die Rahmenhandlung. Das Gleiche haben wir bei Star Wars, wo es die Filme gibt, aber es gibt auch Computerspiele, es gibt andere Serien. Und da wird festgelegt, welche Serien, welche Filme zum Kanon gehören.
Ja, das war ja früher und schon so. Jetzt mit dem neuen Kanon, das ist ja auch mal so ein Thema, ist ja ganz viel, alle Spiele zum Beispiel, über den Haufen geworfen worden, die vorher waren, alle Erzählungen. Jeder, der Star Wars wirklich mag, dem sind ja vielleicht die Namen Darth Revan oder so ein Begriff oder Darth Bane, Bücher, Spiele und sowas. Ja, und jetzt ist das alles erstmal über den Haufen geworfen und taucht dann vielleicht vereinzelt mal wieder auf, wenn was Interessantes ist. Und da hast du dann, wie du schon sagtest, so eine Wächterinstanz, die sagt, nett, aber gehört nicht dazu, wenn ihr eine kontinuierliche Geschichte haben wollt. Warum reden wir eigentlich über Kanon? Warum ist das was für die Popkultur?
Ja, was heißt das überhaupt?
Ja.
Fangen wir damit an. Kanon heißt übersetzt eigentlich erstmal nur gerader Stab, Messlatte, könnte man sagen, Maß, Band. Das sind so die ursprünglichen Bedeutungen. Ist eigentlich ein griechisches Wort, ja, also so viel zum hellenistischen, humanistisch gebildeten Hintergrund dieser Serie.
Und bezeichneten im ekklesiologischen, im kirchlichen Raum, also vor allem die, sag mal, vereinfacht die Paragraphen des Rechts. Das sind Kanones.
Im kirchlichen Gesetzbuch sind die Paragraphen die Kanones. Aber eigentlich haben wir im Bereich des Christentums, aber auch in anderen Religionen, die ein Schriftwerk haben, auch so etwas wie Kanonizität.
So ist es.
Nicht nur so etwas, sondern genau das.
Ja.
Eine Instanz, die sagt, diese Schriften sind für unsere Religion maßgeblich. Und das andere, was nebenher entsteht, kann ganz nett zu lesen sein, bringt uns aber in der Rahmenhandlung nicht weiter, um jetzt mal im Bild zu bleiben.
Und da haben wir schon mal einen ganz guten Punkt, erst einmal zu sagen, wir haben also die Konzilien, die bestimmen, diese Bücher gehören dazu. Wir nennen es heute die Bibel, das ist das Alte, das Neue Testament. Es gibt aber natürlich, und die durchaus nicht verboten sind, wie das vielleicht einige populäre Autoren und Herausgeber gerne behaupten würden.
Darf ich hier einhaken?
Ja.
Wir reden ja über Filme.
Ja.
Also Dan Brown
hat
in dieser Sache nicht recht.
Ja.
Also diese apokryphen Evangelien, von denen Dan Brown spricht.
Das Evangelium nach Maria Magdalena.
Wer sich dafür interessiert,
ja,
darf in die Buchhandlung gehen und sich das kaufen.
Gerne,
ja,
Thalia
die sind
oder
nicht,
so. Ich wollte gar keine Werbung machen, aber Sie können hingehen, wo Sie wollen und sagen, ich hätte gerne die apokryphen Evangelien, neutestamentlich. Am besten eine Ausgabe mit dem Evangelium nach Maria Magdalena. Sie werden es lesen. Sie werden, wenn Sie historisch interessiert sind, sich mit Staunen damit befassen können, wie sehr die Frage nach der Frau als Lehrerin der Gemeinde offensichtlich im 2. und 3. Jahrhundert und später im 4. Jahrhundert noch auseinandergesetzt wurde. Aber daran ist nichts verboten. Wenn Sie nicht historisch interessiert sind, dann wird Sie vielleicht auch dieses kleine apokryphe Evangelium nicht sehr vom Hocker reißen. Aber es ist natürlich schön und reißerisch. Um mal eine kleine Brücke wieder zurückzuschlagen, wir haben also eine Instanz und ist ja gerne populär auch, ja, wer hat denn das so bestimmt und da sind ja dann noch andere Sachen, die auch wichtig sind für den biblischen Kanon. Nehmen wir mal was Zeitgenössisches. Wir haben in einer Folge, ja, wir gucken ja zurück, auch über Herr der Ringe gesprochen.
Mhm.
John Ronald R. Tolkien hat seinen Herr der Ringe und den Hobbit geschrieben. Sein Sohn Christopher hat vieles zusammengestellt und nach dem Tod von Tolkien dann herausgebracht. Relativ bald das Silmarillion zum Beispiel, später noch andere Bücher. Bis heute, die Kinder Hurins ist erst wenige Jahre alt,
ja.
Basiert aber alles auf Zusammenfassungen von Notizen und Manuskripten und dergleichen. Nun gibt es aber eben auch andere Instanzen, wie zum Beispiel die Film- und Spielschaffenden, die ja nun auch sehr wohl kulturschaffend sind. Und nach dem großen Erfolg der Jackson-Filme ist ja ganz viel im Merchandise erschienen, die ja. Diese Lizenz und diese Ikonografie der Filme nutzt. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, die Inhaber von Kanonhoheit fragt, also zum Beispiel Christopher Tolkien und die Tolkien-Gesellschaft, die finden das gar nicht so witzig, weil da 1000 Figuren dazu erfunden werden, dann werden hier noch Geschichten da und dort erzählt. Und wenn man mal sieht, was eigentlich Tolkien gerne auch sagen wollte, der Interessierte möge sich da unsere Folge dazu anhören, der wird verstehen, dass eine Instanz wie die Tolkiens zu Recht sagen, also das entspricht nicht dem, was Tolkien wollte. Das ist Marketing, das ist popkulturell, das mag ja alles sein, aber das, was eigentlich der Zauber dabei ist und die größere Botschaft, wenn man so will, die ist da gar nicht mehr drin. Und nur so viel, wenn man mal einen zeitgenössischen Vergleich zu dem Vorwurf ziehen möchte, ja, die enthalten uns was vor oder sonst was. Es war damals der Wunsch, eine kontinuierliche Erzählung des Christusereignisses und der Kirche, die danach entstanden ist, herzustellen. Und dafür haben sich einige Bücher geeignet und andere gar nicht.
Ja, aber jetzt reden wir nochmal über die handelnden Instanzen. Also im Falle von den Werken von Tolkien sind es seine Nachfahren, also sein Sohn und auch seine geistigen Erben in persona Tolkien-Gesellschaft. Bei Harry Potter ist es die Autorin,
ja,
J.K. Rowling,
die,
ne, das also auch durchaus vehement durchsetzt, was zum Potter-Kanon gehört und was eben nicht. So, sie hat ja den Vorteil, dass sie lebt und da auch noch aktiv Einfluss ja. nehmen kann. Was ist jetzt bei Personen, Eugene Roddenberry, der Erfinder von Star Trek, der nicht mehr lebt?
Ja.
Wer bestimmt, was gehört zum Star Trek-Kanon und was nicht?
Ja, dasselbe gilt ja letztlich für Star Wars. Lucas lebt zwar noch, hat aber seine Rechte abgetreten und ist im besten Falle noch beratend tätig. Das ist dann eine Gesellschaft, die sich darum kümmert. Bei Star Trek ein bisschen anders als bei Star Wars, denn Star Trek konnte, und das war damals ja Paramount und so weiter, die konnten viel mehr dulden, dass in der Föderation und diesem Universum und vorher und nachher dies und jenes passiert. Also die Wächter waren, sagen wir mal, offener. Und haben gesagt, grundsätzlich gilt sowieso nur, was man im Fernsehen sehen konnte und im Kino. Und ansonsten darf erzählt werden, was will. Während bei den Publikationen im alten Kanon bei Star Wars schon damals sehr genau drauf geschaut wurde, passt das noch rein, wenn da gegenläufige Erzählungen waren, zum Beispiel die Urgeschichte von Boba Fett, die mehrfach erzählt wurde und sich dann auch mal widersprach. Da konnte man sehr wohl herausfinden, was jetzt das gerade aktuell Gültige sei. Also da gibt es natürlich auch strengere und weniger strenge Auslegungen. Die Frage ist, glaube ich, was für eine Art von Geschichte soll erzählt werden?
Ja.
Und das ist bei Star Wars eine Mythologie. Und
ja.
Die ist vielmehr auf eine Kontinuität angewiesen.
Und die Argumente, die jetzt dafür sprechen, etwas nicht mehr zum Kanon zu zählen, können sein, dass es nicht von dem entsprechend authentisch verkündenden Autor oder Autorin,
ja.
Oder es enthält logische Brüche zur Geschichte, die es schon gibt und würde deshalb das Lese- oder das Sehvergnügen trüben. Denn wir ertragen nur schwerlich logische Brüche in einer guten Story. Das war den Personen, die den Kanon der Bibel ausgebildet haben, weniger wichtig. Also logische Brüche oder scheinbare Widersprüche zwischen den einzelnen Evangelien zum Beispiel sind ja kein Grund dafür gewesen, einen Text nicht zum Kanon zu zählen.
Ja, korrekt. In diesem Fall war natürlich die Absicht, die Kirche bildenden Erfahrungen der ersten Gemeinden, die ihre Erzählungen vom Christusereignis niedergeschrieben haben, zu sammeln und daraus eben sozusagen eine gemeinsame Kontinuität zu bilden. Und da hat man das auch, davon bin ich überzeugt, nicht als Widerspruch, sondern als Ergänzung verstanden. Dass wir heute diese logischen Brüche weniger aushalten können, liegt wahrscheinlich auch wesentlich an unserer modernen Prägung.
Ja, aber interessanterweise ist, wenn man sich die Geschichte der jungen, im Werden begriffenen Kirche ansieht, dieser Prozess bis auf ein paar wenige Konflikte, von denen wir heute wissen, aber ohne größere Zerwürfnisse vonstatten gegangen. Denn als das Christentum eine relevante Größe im Römischen Reich wird, so in Mitte des 4. Jahrhunderts, ist dieser Prozess schon abgeschlossen. Und ohne, dass es vorher größere Reibereien und Trennungen und Spaltungen gegeben hätte.
Ja, die Probleme fangen dann erst an, als Kirche staatlich wird. Da braucht man plötzlich Rechtssicherheiten. Und sofort beginnt es, dass sich Fraktionen bilden, die sich sehr leidenschaftlich die Köpfe einhauen konnten. Und das ist etwas, was das Christentum noch sehr lange weitergemacht hat.
Dann in diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer.
Auf ein besseres.
Auf ein besseres und schlagt euch nicht die Köpfe ein.
Bitte nein.
Wenn es darum geht, was gehört zum Potter-Universum und was nicht.
Im Zweifel, Briefe nehmen wir gerne an. Wir beantworten die hier in der 20. Jubiläumsfolge.
Ich freue mich. Tschüss.